Also wir, glaube ich, behandeln Patienten mit Lippenkiefer-Gaumenspalten eigentlich schon beginnend vor Geburt, zu dem Zeitpunkt, dass wir sozusagen diese Patienten identifizieren und die Eltern zunächst einmal in unsere Hände sich begeben, um dann weitere Therapie meist heutzutage bis nach dem 18. Lebensjahr bei diesen Patienten durchführen. Es geht, über was werden wir sprechen? Das heißt, die Thematik heißt Lippenkiefer-Gaumenspalten und kraniofaziale Anomalien. Das heißt, wir haben sicher mit der Hauptfehlbildung der Lippenkiefer-Gaumenspalten sehr häufig zu tun, aber auch mit Veränderungen eben im Übergangsbereich zwischen Neuro- und Viszerokranium, beziehungsweise in Kooperation natürlich mit Neurochirurgen und mit anderen Disziplinen eigentlich im gesamten Schädel. Bereich unser Arbeitsfeld und wir haben Erkrankungen, die diesen Übergangsbereich, die Teile eben davon betreffen. Das heißt, wir werden aber natürlich nicht im Detail auf jede dieser Erkrankungen eingehen, auch das wäre natürlich zu viel und für Sie zu anstrengend, muss ich auch sagen, sondern wir werden uns über die häufigste Fehlbildung der Lippenkiefer-Gaumenspalten ein bisschen näher unterhalten, über kraniofaziale Fehlbildungen im Sinne der Kraniosynostosen, syndromal oder isolierte vorzeitige Verknöcherungen der Schädelnähte ein bisschen sprechen und dann selektiv über ein paar Entwicklungen, die im Bereich der Fehlbildungschirurgie anderer Syndrome derzeit in Entwicklung sind. Die häufigste Fehlbildung im Gesichtsbereich sind Spalten des Gesichts, Lippenkiefer-Gaumenspalten mit einer Inzidenz von 1 zu 500 Geburten. Deswegen ist das auch weit verbreitet und letztendlich also an jeder MKG-Chirurgie in Österreich auch in Behandlung. Das kann von einer Minimalausprägung einer Lippenspalte oder Lippenkerbe über eine Lippenkieferspalte bis hin eben zu einer zunächst einseitigen Lippenkiefer-Gaumenspalte gehen oder diese Spalten können auch beidseitig auftreten, was zunächst einmal für die Eltern natürlich ein imposantes Bild eben bietet und natürlich möchten die einen kleinen neuen Erdenbürger natürlich wieder vollständig hergestellt eben wissen und ihm gleiche Chancen oder ihr gleiche Chancen bieten, wie wenn er es nicht hätte. Auch isolierte Gaumenspalten gibt es, das heißt also, dass nur den harten oder den Gaumen, oder, Entschuldigung, harten und weichen Gaumen oder nur den weichen Gaumen eben betreffen können. Das ist manchmal eigentlich leicht zu sehen. Die Diagnose wird dann bei diesen Kindern manchmal schon also im Mutterleib gestellt und manchmal eben bei Geburt durch den Kinderarzt, der das Kind eben untersucht. Wenn die, je kleiner die sind und wenn es zum Beispiel submuköse Spaltbildungen sind, ist das oft gar nicht so leicht eben zu sehen. Das heißt, Sie sehen das einmal, wenn der Pfeil funktioniert, hier durch ein bisschen durchschimmern, sodass nur die Schleimhaut und die Muskulatur nicht vereint ist, eben im Weichgaumenbereich oder die Minimalform einer Uvular Bifida. Manchmal werden diese Kinder auch erst dann auffällig, wenn sie ein bisschen Problematik mit der Sprechentwicklung haben oder Nasalitäten, die eigentlich nicht näher erklärbar sind und dies man sie aber relativ leicht aus so einem Weichgaumenverschluss wieder lösen kann. Wenn so ein Kind auf die Welt kommt, muss man sagen, dass bis zu 30% auch andere Fehlbildungen im Sinne von syndromalen Erkrankungen vorhanden sein können. Das heißt, die Kinder gehören natürlich immer primär komplett einmal angeschaut, nicht nur sozusagen das Augenmerk auf eine Spalte gerichtet, sondern auch Extremitätenfehlbildungen sind nicht zu selten, häufiger mit Gaumenspalten eben auch assoziiert. Wie ist die Ätiologie? Jetzt könnte man sagen, na gut, vererbt, klar, natürlich, stimmt auch, also da gehen die Daten ein bisschen letztendlich auseinander, aber es ist ein multifaktorielles Geschehen, es gibt auch exogene Faktoren. Man weiß, dass es einen gewissen Vitaminmangel und auch Folsäuremangel eben auch zu einer erhöhten Inzidenz von Spaltbildungen eben auch führen kann. Und wie so oft, wenn man es nicht genau sagen kann, sagt man, dass es ein multifaktorielles Geschehen oder System mit additiven polygenen Schwellenwert und dann bekommt halt ein Kind eine Gaumenspalte oder Lippenkiefer-Gaumenspalte. Wichtig ist, dass wir Gott sei Dank in der Situation heute sind, dass wir diese Patienten schon über einen langen Entwicklungszeitraum chirurgisch und mit begleitenden Disziplinen, auf die wir noch eingehen werden, so gut hinbekommen, in Anführungszeichen, dass sie auch die Fähigkeit dann sozusagen oder die Möglichkeit zu einer Partnerschaft eben haben und dass wieder von Spaltträgern auch natürlich neuer Nachwuchs eben daraus hervorgeht, Gott sei Dank, sage ich jetzt einmal, und dass also hier aber zwischen 2 und etwa 16% die Wahrscheinlichkeit des Wiederentstehens einer Spalte bei diesen Ehen mit Spaltträgern eben vorhanden sind. Das Ganze ist aber jetzt nicht so, dass man sagt, ja gut, das sind Patienten der Kieferchirurgie oder MKG-Chirurgie, sondern das ist was wir sozusagen für uns als notwendig erachten, dass es eine multidisziplinäre Behandlung dieser Patienten gibt und die auch an Spaltzentren, so sie eben in Österreich, in jedem Bundesland, glaube ich, bis auf Burgenland eben sind, durchgeführt werden. Das heißt, neben unserer Disziplin, also die hauptchirurgische Disziplin ist die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, sind es eben überwiegend HNO-Ärzte, die eben hier tätig sind, aber auch Kieferorthopädie-Zahnärzte, beginnend natürlich mit Stillberatern, und natürlich mit der Logopädie, weil das nicht nur ein ästhetisches, sondern eben auch funktionelles Problem im Regelfall darstellt. Wenn wir jetzt meistens schon pränatal das diagnostiziert haben oder auch nicht, kommen die Eltern zunächst einmal zu einer Beratung, nachdem der Säugling auf der Welt eben ist. Da geht es um Informationen des Stillen dieser Kinder, es geht manchmal um eine psychologische Betreuung und es geht in den ersten Tagen eigentlich nach der Geburt auch um die Anfertigung eines Trink- und sage mal Entwicklungsbehelfes der Kiefer. Das heißt, es werden zunächst einmal Abformungen eben durchgeführt, die nicht in Narkose notwendig sind, um eine Trinkplatte für den Säugling zu erstellen, sodass er schon von Anfang an eine korrekte Zungenlage sich angewöhnt und damit sozusagen nicht diese Spalte selbst breiter macht, beziehungsweise eine Fehlpositionierung der Zunge sich angewöhnt. Es geht relativ schnell, dass sich diese Kinder daran gewöhnen. Ganz wichtig ist es, wenn wir syndromales Zustandsbild eben haben, wie zum Beispiel diese Pierre-Robin-Sequenz, vor denen die Anästhesisten ja sehr viel Angst natürlich eben auch haben und wir an und für sich auch, weil hier die Gaumenspalte eben assoziiert mit einer Glossoptose aufgrund einer Mikrogenie, einer Rücklage des Unterkiefers eben vorhanden sind und diese Kinder oft in der frühen Phase eben sehr schlecht Luft bekommen. Das hat man früher mit Extensionsbehelfen behandelt. Heutzutage geht das ganz gut über spezielle Plattensysteme, die im Regelfall einen Reiz im Zungengrundbereich eben setzen und damit die Zunge in eine korrekte Position eben bringen. Und dann kann man die Patienten vor einem frühen Eingriff oder beziehungsweise auch vor einer Tracheostomie sehr häufig bewahren. Die Kinder werden dann zunächst einmal im Regelfall an der Lippe operiert. Es existieren in Österreich verschiedene Konzepte, die meisten sind heute zweizeitig. Das heißt, dass ein Lippenverschluss im Alter von etwa, bei uns ist es in Salzburg, 4 bis 6 Monaten, vielfach werden die Lippen und Gaumen schon im Alter von etwa 3 Monaten frühestmöglich eben verschlossen. Bei uns hat es sich das so in einem zweizeitigen Konzept im Regelfall bewährt. Das heißt, wenn die Kinder dann zwischen 5 und 6 Kilo haben oder ein HB von etwa 10 Gramm Prozent eben haben, dann sind sie für uns operationstauglich, beziehungsweise wenn sie das Geburtsgewicht verdoppelt haben, ist das relativ risikofrei bei uns eben möglich. Es finden Lippenverschlussplastiken zunächst einmal statt. Und wie Sie eben hier sehen, also da gibt es verschiedene Techniken, die vielleicht gar nicht so relevant sind. Das lässt sich an und für sich recht schön machen. Das heißt, man formt ein bisschen den neuen Nasenboden, ein bisschen den Kieferkamm in diesem Bereich mit den Techniken und hauptsächlich macht man die Lippe zu, sodass das Kind halt eben zumindest die Lippen schließen kann zum Trinken, was dann schon eine gewisse Erleichterung darstellt. Und wie gesagt, in manchen Zentren auch schon einen Gaumenverschluss. Da gehen die Meinungen auseinander, weil wir frühzeitig sozusagen keine Wachstumsstörungen im Bereich des harten Gaumens vor allem setzen wollen. Auch beim beidseitigen Verschluss, homologes Vorgehen, im Regelfall findet das auch einseitig statt, also rechts und links wird in einem Eingriff eben verschlossen, schauen ja ganz putzig aus, die Kinder dann letztendlich und die Eltern sind mit dem Lippenverschluss meistens schon sehr, sehr zufrieden, weil das Kind wieder von außen ganz ist, Entschuldigung das sozusagen, und dadurch also von äußeren Erscheinungsbild natürlich nicht mehr diesen Defekt sichtbar ist. Immer im Zusammenhang mit den Eingriffen werden und auch davor HNO-ärztliche Untersuchungen notwendig, weil Kinder, die Gaumenspalten eben haben, über die mangelnde Belüftung des Mittelohrs sehr häufig Retentionen, Mukusretentionen, also Seromukotympanon eben haben und damit eventuell auch eine Hörverschlechterung eben haben. Das heißt, die bekommen im Anfang Hirnstammaudiometrien und die bekommen immer Hals-Nasen-Ohrenärztliche Untersuchung und eventuell eine Paukendrainage, falls notwendig, wenn ein Seromukotympanon bei diesen Kindern eben vorhanden ist. Also da beginnt schon das gemeinsame, sage ich jetzt mal, ärztliche Vorgehen. Die Initialen sind natürlich schon mit der Stillberaterin im Regelfall oder auch frühzeitig eben logopädische Therapie bei diesen Kindern einzuleiten. Das kann man schon mit Spielen, mit Lallen und so weiter schon bei den Kindern machen. Die Gaumenverschlussplastik, wie gesagt, entweder einseitig durchgeführt oder im Regelfall bei uns etwa nach dem etwa im 9. Monat durchgeführt, weil dann die Kinder wirklich ja mit ihrer Sprachentwicklung eben beginnen. Da wäre es gut, wenn das Velum, also zumindest der weiche Gaumen und besser der komplette Gaumen, eben von der logopädischen Seite her eben verschlossen wäre. Das macht man über Brücken- oder Stiellappenplastiken, je nach Defektgröße. Manchmal ist das einseitig sehr schwierig, wenn die Spalten sehr breit sind, dann kann es sein, dass man weichen Gaumen und harten Gaumen extra verschließen muss oder beziehungsweise halt ausgedehntere Mobilisationen notwendig sind. Wenn dann die Gaumen zu sind und das Gaumensiegel sich gut bewegt und keine Luft mehr durch die Nase entweicht, dann ist das sozusagen von der Funktionsseite zunächst einmal ein gutes Ergebnis, immer begleitend Logopädie, das heißt auch schon in diesem Alter eine logopädische Betreuung dieser Patienten durchzuführen. Im Alter von etwa 9 bis 11 Jahren bekommen die Patienten dann meistens im Kieferbereich, also dort, wo die Kieferspalte sind, eine Knochentransplantation. Das kriegen sie nicht, weil wir so lustig sind und gern Knochen transplantieren, sondern weil das der Zeitpunkt ist, in dem der Eckzahn durchbricht. Dieser Eckzahn würde sonst in den Spaltbereich praktisch gerade herausschauen und könnte nicht korrekt eingereiht werden, sodass wieder geschlossene Zahnbogenverhältnisse vorhanden sind. Das heißt, wenn das nicht, das überprüft man natürlich, das ist nicht bei jedem Patienten notwendig, aber doch bei einer großen Anzahl, wenn das notwendig ist, wird dort Knochen hintransplantiert, im Regelfall aus der Hüfte, etwas spongiosa, um dort eben das Einbrechen in der korrekten Position des Eckzahns gewährleisten zu können. Und die bekommen dann sehr frühzeitig, was sie schon da sehen, und da schließt sich dieser Kreis der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Kieferorthopädie, kieferorthopädischen Chirurgie wieder, dass es gut ist, wenn man ein bisschen Überblick aus all diesen Bereichen eben auch hat, wenn man solche Patienten eben behandelt, dass die Zahnbögen dann kieferorthopädisch ausgeformt werden. Die haben doch im Regelfall Fehlpositionierung der Kieferstümpfe und eben auch der Zähne, dass das korrekt eingereiht wird und dass das irgendwann einmal eine geschlossene Zahnreihe gibt. Manchmal eben ohne sekundäre Operationen, manchmal eben auch mit sekundären Operationen bei diesen Patienten. Und diese Sekundärkorrekturen finden teilweise noch in der Jugend, sage ich jetzt einmal, statt, aber im Regelfall nach abgeschlossenem Wachstum eben statt. Was bleibt übrig? Wenn wir uns so einen Patienten eben anschauen, Lippenkiefer-Gaumenspalte an und für sich sehr schön verschlossen, das ist die Wachstumsentwicklung von so einem Patienten. Der Oberkiefer ist massiv im Wachstum zurückgeblieben, das wird mehr und mehr und mehr, je älter er wird, auch die Nase sozusagen läuft immer mehr in eine Deformität rein. Die kleinen Patienten haben oft noch sehr schöne, nette Stupsnasen mit nur geringen Asymmetrien. Die Asymmetrien verstärken sich im Regelfall mit dem Wachstum der Patienten und eben auch die Rücklage der Maxilla des Oberkiefers. Und da ist es wieder gut, wenn man das, und da schließt sich der Kreis zur Orthognathenchirurgie, zur Umstellungschirurgie, zum späteren Zeitpunkt entweder in einer Transposition sozusagen den Oberkiefer verlagern kann, eventuell den Unterkiefer dazu verlagern kann, damit wir wieder eine korrekte Bisssituation haben, aber auch eine korrekte Projektion der Oberlippe und das manchmal eben im Zusammenhang auch mit einer Sekundärkorrektur der Nase eben durchführen kann, um eine korrekte Profilsituation und ein einigermaßen unauffälliges ästhetisches Erscheinungsbild beim Patienten zu ermöglichen. Und da muss man sagen, es ist in der Sekundärchirurgie häufig die Nase, der Nasenteillippenbereich, der irgendwie noch störend ist und der Stigmatisierung eben macht. Das heißt, im Alter so ab 15, 16 Jahren sind heute, muss man sagen, gefahrenfrei, auch ohne weitere Wachstumsbehinderungen, Nasen- und Lippenkorrekturen möglich, so wie bei diesem Patienten, der dann doch eine Asymmetrie eben aufweist, der ist also 18 Jahre oder 19, glaube ich, gewesen zu dem Zeitpunkt, wo man dann doch, glaube ich, eine korrekte Physiognomie eben herstellen kann, auch mit eben einem Ausgleich von Restlippendefekten, die eben dort eben vorhanden sind. Das geht jetzt, wenn man links vorher, rechts nachher eben sieht, nicht unbedingt immer nur mit einem Eingriff, das können auch manchmal zwei sein und manchmal mit Feinkorrekturen, das ist natürlich auch ein bisschen vom Anspruch des Patienten eben dann abhängig. Manchmal ist es auch ein Dritter, um dann Feinkorrekturen durchzuführen, die dann aber oft in Lokalanästhesie durchführbar sind für diese Patienten. Gut, das war sicher das, was wir am häufigsten sehen, was wir am häufigsten behandeln. Weiterhin in Kooperation im Regelfall mit unseren neurochirurgischen Kollegen behandeln wir auch zum Beispiel Kraniosynostosen, das heißt also prämature Synostosierungen von Schädelnähten, die bedingen, dass das Wachstum quer zu dieser Naht gehemmt ist und Schädeldeformitäten zunächst einmal eben entstehen. Die können isoliert auftreten, das heißt, es kann nur eine Naht sein, es können mehrere Nähte sein, es kann sogar, gibt es Pansynostosen, also dass der ganze Schädelnähte verknöchern und damit eben durch medizinische Problematik eben damit vergesellschaftet ist, also nicht nur eine ästhetische, so wie wir das jetzt eben gesehen haben. Und das gibt es auch im Rahmen von syndromalen Erkrankungsbildern, dass die Patienten, und da gehen wir dann noch drauf, einfach mehr noch eben haben. Zu den kraniofazialen Anomalien gehören auch andere Dinge, auf die wir jetzt nicht im Detail eingehen, aber wir werden uns noch kurz über die häufigsten Fehlbildungen im Bereich auch des kraniofazialen Übergangs im Sinne von der Dysostosis otomandibularis, ich glaube, weil Sie einfach diese Patienten schon häufiger gesehen haben und immer wieder sehen, das sogenannte Franceschetti-Syndrom oder Goldenhaar-Syndrom, wenn das nur auf einer Seite eben auftritt, vereinfachter dargestellt, eben immer wieder haben, damit Sie so ein bisschen wissen, welche Ansätze wir haben bei diesen Patienten, was wir wann machen und wo wir eigentlich hinwollen. Und natürlich Gesichtsspalten, die manchmal eben zum Beispiel auch mit einem Goldenhaar-Syndrom vergesellschaftet sein können. Kommen wir zu Kraniosynostosen, das ist sozusagen das nächsthäufigere Aufgabengebiet in unserem Bereich. Was hat das für eine intrakraniellen Auswirkungen, wenn wir Synostosen, frühzeitige Verknöcherungen haben? Na gut, man kann sagen, das Kind hat einen schiefen Kopf oder was. Heutzutage wird dann viel gesagt, dann legst du es richtig hin, weil durch die Rückenlagerung und durch die einseitige natürlich auch lagebedingte, der sogenannte Plagiozephalus, also Schiefkopf eben entstehen kann. Das kann man mit einer Helmtherapie eventuell korrigieren oder man macht es nur lagebedingt, je früher, desto besser, dass man das Kind einfach anders lagert bzw. auf Spezialkissen eben lagert. Aber von dem sprechen wir nicht, sondern wir sprechen von ausgedehnteren Befunden, die wirklich einer Synostosierung und nicht nur einer Fehlpositionierung des Patienten eben entsprechen. Am schlimmsten kann sein, wenn ein erhöhter intrakranieller Druck letztendlich eben entsteht, was Sie hier dann zum Beispiel an dieser Schädelkalotte eben sehen, wo sich die ganzen Gyri eben hier an der Schädelinnenwand abzeichnen. Es entstehen dann vermehrt Emissarien oder Umgehungskreise mit Schanz, sodass Sie schon von außen sehen, dass das multiple Venektasien letztendlich am Kopf des Kindes vorhanden sind, die Schädelform eben dysmorph ist, dann ist also höchste Eisenbahn da was zu tun. Es kommt dann zur Verminderung der Liquorzirkulation auch im Extremfall und damit eben zum Hydrocephalus und irgendwann zur Herniation und eventuell kann das Kind eben auch an sowas sterben. Die Augenärzte sind dann immer müssen bei Fuß stehen, um mal zu schauen, ob das Kind keine Stauungspapille, also nicht einen erhöhten Hirndruck eben hat, weil dann besteht eben akut Handlungsbedarf zur Dekompression des Schädels, weil durch diese Papillenedem frühzeitiger Optikusschädigung eintreten kann und die können dann einfach blind werden, was wir natürlich nicht wollen. Hauptsächlich aber, wenn das nur eine Synostosierung ist, betrifft es eher die psychomotorische Entwicklung des Kindes, die verzögert oder beeinträchtigt sein kann und das ist der Hauptgrund mit eben der Schädel, nicht schönen Schädelform, die uns dazu führen, eben diese Kinder zu korrigieren. Was macht man? Jetzt mal nur ganz grundsätzlich, drei Möglichkeiten, man exzisiert eben die betroffene Schädelnaht, na klar, wenn die nicht wächst, wird die praktisch eben herausgenommen, man korrigiert aber im Regelfall gleichzeitig die Schädelform und korrigiert das Volumen, dass man dem Hirn natürlich wieder Platz eben gibt und diese Kompression eben wegnimmt. Die häufigste Form ist ein Kahnschädel, den man aus diesen isolierten Kraniosynostosen eben sieht, sogenanntes Kaphocephalus. Man kann, und jetzt kommt es darauf an, wann man das Kind sozusagen erwischt. Wenn man es früh erwischt, dann ist das mit einer einfachen Stripkraniektomie und so einem Aufdehnen sozusagen wie bei einem Fassosteotomien eben möglich. Und die Dura hat sehr lange die Fähigkeit und in diesem Alter eben noch vollständig praktisch die Schädeldecke wieder zu resynthetisieren. Das heißt, es braucht jetzt keine besonderen Einlagerungen oder Korrekturen, wenn man die vor dem sechsten Monat praktisch erwischt. Wenn man sie danach erwischt, wird es etwas komplizierter. Ich zeige Ihnen das nur mal, dass Sie überhaupt eine Vorstellung haben, was das bedeutet, eben von der Chirurgie her. Das heißt, man muss dann ein subtotales Remodeling eben des Schädels meistens machen. Also da muss man doch schon ausgedehnter die Schädelform mit Umstellungsosteotomien korrigieren. Wenn wir uns das einmal anschauen, also wir sehen hier praktisch die Naht ist zu, die Sagittalnaht ist zu, also der Schädel wächst in die Länge, aber nicht mehr praktisch eben in die Breite. Das heißt, das werden diese langen Schädel. Die Therapie der Stripkraniektomie bedeutet eben diese zentrale, nicht vorhandene Schädelnaht praktisch eben wegzunehmen und dann wie so dieses Barrel Shaving, so wie ein Fass, den Schädel aufzumachen, das auf Distanz zu stellen und dann das in Wirklichkeit, das Perios zu reponieren und das wieder zuzunähen. In dem Alter von 6 Monaten können die Kinder dann eben einfach vollständig wieder die Schädeldecke ausbilden. Wenn man diesen Zeitpunkt sozusagen versäumt, wird es kompliziert, also wird es für den Chirurgen einfacher komplizierter. Der Eingriff dauert dann länger, es ist natürlich viel komplexer, wenn Sie jetzt einmal schauen, hier sind die Schnittführungen eben angezeichnet, das heißt, man muss eigentlich den Schädel dann fast komplett zerlegen und neu zusammenbauen. Geht gut natürlich mit den modernen Methoden, wenn das Kind gesund ist, das ist bei syndromalen Erkrankungsbildern nicht immer so, wie wir eben wissen, aber bei isolierten Kraniosynostosen sehr wohl. Das heißt, also Sie sehen jetzt einmal, was das an Mehraufwand bedeutet, das sind aber auch gleich 3-4 Stunden mehr an Narkose natürlich und an Aufwand, die man dort investieren muss. Okay, gut. Was ein klassisches Verfahren darstellt für alle andere, sage ich jetzt mal, also so im Groben gesehen, der Verfahren ist, dass man den vorderen Schädelbereich korrigiert. Das heißt, bei dem Dreiecksschädel letztendlich, bei Kurzschädeln oder bei Schiefschädelproblematiken, also nicht lagerungsbedingten Plagiocephalus, ist das klassische Vorgehen das sogenannte Fronto-Orbital Advancement. Das heißt, man nimmt den frontalen Anteil, im Regelfall lagert man nach vorne, den neurokraniellen Anteil und gleichzeitig den Orbiter-Oberrand, weil der in Wirklichkeit auch im Wachstum zurückgeblieben ist. Nennt sich Fronto-Orbital Advancement, ist einfach vom klassischen Eingriff her die richtige Wahl. Jetzt sehen wir so ein Kind mit einem Dreiecksschädel mit so einem Trigonocephalus. Das heißt, hier wird der vordere Anteil zunächst explantiert, wenn man das so will, dann auf dem Tisch sozusagen in eine neue Form eben geschaffen. Braucht man ein bisschen dreidimensionales Vorstellungsvermögen natürlich diesbezüglich und dann wieder zusammengebaut, sodass dass die Kinder dann eben eine normale Schädelform eben haben und sich auch weiterhin eben normal entwickeln können. Das heißt, die kriegen dann halt diesen Spitzbugkopf, den man sonst nicht wegkriegt, kriegt man ebenso weg. Das ist sozusagen die eine Seite. Wichtig ist, wenn man sowas hat und wenn man mehrere Synostosen eben hat, dass man zunächst einmal auch eine genetische Untersuchung macht beim Kind, weil eine syndromale Erkrankung auch dahinter stehen kann. Die sind genetisch identifizierbar, diese Kinder, im Regelfall durch FTG, also Fibroblastic Growth Factor Rezeptor Anomalien. Und das ist zum Beispiel so bei der häufigsten dieser syndromalen Erkrankungsbilder, diesbezüglich beim Morbus Crohn, das heißt der Dysostosis craniofacialis. Kinder haben Kraniosynostosen, aber wie man da schon sieht, die bleiben erheblich im Wachstum auch der Schädelbasis zurück. Und das heißt, sie haben jetzt nicht nur eine Problematik eben am Schädel, sondern sie haben eben auch eine Problematik im Mittelgesichtsbereich und manchmal eben auch weitere Fehlbildungen, auf die wir jetzt aber nicht im Detail eingehen. Schauen dann eben so aus und wenn man das nächste ist kein Croissant-Kind, sondern ein Apert, sozusagen das nächsthäufigere, dann das kann bis zur Pansynostosierung eben führen. Das heißt, alle Schädelnähte praktisch eben zu und diese Kleeblattschädelproblematik mit Protrusio Bulbi, mit eben auch Schäden eben für die Kornea und so weiter. Das heißt, da hat man jetzt die Notwendigkeit, nicht zum verspäteten Eingriff, sondern frühzeitig vorzugehen, Hirndruckproblematik zu behandeln, diese Augenproblematik eben zu behandeln und frühzeitig schon bei sehr kleinen Kindern einzusteigen. Und das endet bei diesen Patienten nicht damit. Das heißt, haben wir mal das Schädeldefizit letztendlich behoben, geht das weiter im Mittelgesicht, weil auch das Mittelgesicht wächst nicht und so wie wir das vorher bei Lippenkiefer-Gaumenspalten gesehen haben, bleibt das Mittelgesicht im Wachstum zurück. Und auch da ist es dann oft im Kindesalter schon notwendig, weil wenn man das so anschaut, gut, das kennen Sie schon, bekommen die sehr frühzeitig verkehrte Überbisssituation, der Biss, naja, ist relativ wichtig, ne? Aber letztendlich die Mittelgesichtsposition ist, wenn das so ausgedehnt ist, später nicht mehr korrigierbar. Das heißt, wir machen dann in diesem Alter im Regelfall Levor 3, Osteotomien und machen, weil wir heute oft 2, 2,5 Zentimeter oder mehr Verlagerung eben des Mittelgesichts brauchen, verlagern wir diese Mittelgesichter mit Distraktionstechniken, das heißt mit langsamen Verschiebungen über im Regelfall externe Distraktoren und bewegen das Mittelgesicht langsam nach vorne, um nicht in ein nicht mehr aufholbares Defizit des Mittelgesichts eben zu enden, das wir dann selber praktisch, also dann zum späteren Zeitpunkt, im wachsenden Zeitpunkt eigentlich nicht mehr komplett oder nicht mehr gut komplett eben beheben können. Das heißt, das wird, Entschuldigung, bei diesem 11-jährigen Mädchen wird das dann überkorrigiert, weil auch anzunehmen ist, dass später das im Wachstum noch ein bisschen eben zurückbleibt. Heißt aber nicht, dass zum späteren Zeitpunkt nicht wieder trotzdem Umstellungsosteotomien, Umstellungskorrekturen noch notwendig sind, um wirklich ganz korrekte Einstellung zu bedingen. Und jetzt nur zum Abschluss, um da komplett zu sein, das sind auch Kinder, die wir behandeln, auch frühzeitig mit Distraktionstechniken behandeln, Franceschetti-Syndrom, das heißt also diese, mit dieser sogenannten Omens-Symptomatik, das heißt also es sind aufgrund des ersten, zweiten Kiemenbogen Wachstumsstörungen letztendlich eben vorhanden, sodass oft keine Jochbögen oder Jochbeinbereiche dysplastisch und nicht ausgeformt ist, die Orbite schauen so aus, sie haben eine antimongolöde Lidspalte, also sie kennen die Patienten in Wirklichkeit auf 100 Meter Distanz, wenn sie sie sehen, der Unterkiefer ist nicht korrekt eben entwickelt, sie haben meistens Mittelohr, Schwerhörigkeiten, oft ist das äußere Ohr, Mittelohr nicht korrekt eben angelegt. Sie haben faciale Nervproblematiken und natürlich ein entsprechendes Weichteildefizit. Das Ganze gibt es sozusagen jetzt andere Ursache, aber etwas häufiger noch eben im Sinne einer Dysostosis otomandibularis, dem sogenannten Goldenhaar-Syndrom, das heißt auch beschränkt auf eine Seite zum Beispiel. Auch mit einer Hypoplasie des Unterkiefers, des Jochbeinbereiches, oft eben Schwerhörigkeit bis hin eben zur Taubheit eben auf einen Ohr und eventuell kombiniert mit einer Spaltbildung eben im Kieferbereich. Das sind diese Kinder, die sie dann häufig sind, die schon als frühe Kindheit eben so enorme Asymmetrien im Untergesichtsbereich eben haben, manchmal gar kein Ohr angelegt, manchmal nur Ohrrudimente oder eben sehr dysplastische Ohren angelegt. Wir versuchen immer, möglichst enorme Wachstumsdefizite, wie ich schon gesagt habe, in der frühen Kindheit schon zu beheben, weil wir dann später vielleicht keine Chance mehr haben, das wirklich adäquat auszugleichen. Und unser Ziel heutzutage ist, das hat die Kollegin Czemperek ja schon schön gesagt, wir wollen jetzt nicht nur irgendwie was machen, damit die so menschähnlich ausschauen, entschuldigen die Wortwahl, sondern wir möchten natürlich einen voll sozial integrierbaren Patienten haben, der vielleicht auch gar keine Schwierigkeit dann mehr hat mit der Partnersuche und der leben kann, wie es ein gesundes Kind oder gesunder Erwachsener dann auch kann. Und hier bestehen Ansätze, wir haben früher Gelenke immer mit freien Rippentransplantaten frühzeitig rekonstruiert, gehen dann frühzeitig in Distraktionstechniken, um diese enormen Asymmetrien auszugleichen, aber wo wir dann vorher kurz deswegen auch die modernen Techniken der mikrovaskulären Rekonstruktion bieten sich für diese Kinder eben an. Und wir haben gefragt, der Satz wächst nicht richtig mit. Es gibt Ansätze, zum Beispiel durch Gelenkstransfers, durch mikrovaskuläre Gelenkstransfers. Unsere Erfahrung diesbezüglich in Salzburg betrifft jetzt etwa, glaube ich, 10 solcher Gelenkstransfers bei solchen Kindern, wo man Wachstumsfugen im Sinne eines metatarsophalangealen Gelenkstransfers des zweiten Strahls eben durchführt, um eben diese Gelenke bei den Kindern, wenn sie gar nicht wachsen und so enorm in die Asymmetrie eben laufen, eben ersetzt. Das führt in Wirklichkeit zu relativ unkompliziert einer Verschmälerung des Fußes, die Kinder im normalen Gangbild oder so eigentlich gar nicht bemerken. Aber wenn Sie jetzt sowas doch mit stärkerer Ausprägung eben so ein Goldenhaar-Kind eben sehen, Lippenkiefer-Gaumenspalte, hypoplastischer Oberkiefer-Mittelgesicht, dann noch tracheotomiert, weil eigentlich ja nicht ausreichend Luft über den normalen Weg eben möglich war, sieht man, je älter die werden, immer mehr laufen die in die Asymmetrie. Und man kann den Oberkiefer irgendwie nicht aufbauen, irgendwo müsste man sich anhalten. Distraktionsversuch im Unterkiefer hat etwas Besserung gebracht, aber gegen kein Widerlager einen Knochen zu bewegen geht auch nicht. Und andererseits braucht man Wachstumspotenzial. Und bei diesem Kind zum Beispiel ist jetzt auch ein Zehentransfer, also ein metatarsophalangealer Gelenkstransfer mit Gefäßanschluss gemacht worden. Es fehlt ja nicht nur der Gelenkskopf, sondern komplett das Gelenk und das kann man vaskularisiert transplantieren mit Epiphysenfugen. Und wenn man so ein bisschen jetzt den Anfangsverlauf anschaut, so waren wir vorher, so waren wir dann nach der Transplantation und das scheint tendenziell eben mitzuwachsen, zumindest so, dass es über funktionskieferorthopädische Maßnahmen, die dieses Wachstum noch in eine bestimmte Richtung eben leiten, dann auch noch in die richtige Richtung geht. Letztendlich bleibt auch diesen Patienten, und damit werde ich schließen, es nicht erspart, sie werden in der Asymmetrie enden. Und auch wenn man leichtere Fälle sieht, also hier ist auch frühzeitig sozusagen Gelenksersatz eben gemacht worden, damals eben noch mit einem Rippenknorpel, die landen in der Asymmetrie. Und da sind wir wieder froh jetzt, um das vielleicht zu kombinieren, wenn wir einerseits die Orthognathe-Chirurgie zur Geradestellung der Kiefer und zur Neupositionierung der Kiefer kombinieren können mit mikrochirurgischen Maßnahmen. Das heißt, die Patientin hat eine Umstellungsosteotomie gehabt und ist gleichzeitig mit einer mikrovaskulären Fetttransplantation von der Bauchdecke eben aufgebaut worden und Kieferwinkelaufbau mikrochirurgisch und kommt jetzt schön langsam sozusagen in eine Verbesserung ihrer doch asymmetrischen Situation, wenn man es vorher nachher anschaut, was allerdings, muss man ganz ehrlich sagen, auch noch relativ schwierig zu gewährleisten ist, aber was machbar ist. Das heißt, um es zusammenzufassen, Lippenkiefer-Gaumenspalten sind sicher die häufigst angeborenen Fehlbildungen im Gesichtsbereich. Die Korrektur erfolgt im Regelfall in mehreren Stufen. In der Grazer Klinik verfolgt man so dieses All-in-One-Konzept derzeit. Wir harren der Dinge und sind natürlich froh, wenn man die Kinder frühzeitig komplett operieren kann, ohne dass man erhebliche Einschränkungen eben im Wachstum eben haben. Bei uns ist das immer noch ein derzeit zweizeitiges primäres Konzept. Wir versuchen uns natürlich auch irgendwie die Spätkorrekturmaßnahmen möglichst klein zu halten. Kraniosynostosen, die werden auch im Regelfall zwischen dem, auch früh, nämlich zwischen dem 6. Lebensmonat und 18. Lebensmonat, in Abhängigkeit dessen, was der Patient hat natürlich, eben therapiert. Hauptsächlich muss man sagen, um psychische Beeinträchtigung, psychomotorische Entwicklungsstörung und manchmal natürlich, um Hirndruckproblematiken eben zu beseitigen. Wenn es sich um Pansynostosen oder Mehrfachsynostosen eben handelt, frühzeitig identifizieren, die gehören dann in ein richtiges Regime, diese Kinder, die gehören eben auch in einem Zentrum interdisziplinär einfach behandelt, um ihnen alle Möglichkeiten auch der Entwicklung, also nicht nur des schönen Ausschauens in Anführungszeichen, sondern der Entwicklung geben zu können. Und was man immer sagen muss den Eltern, wenn man es gut hinbringen will und die Patienten möglichst gut versorgen will, müssen sie sich auf eine chirurgische Karriere auch einstellen. Und sie sind langfristig ans Krankenhaus gebunden und im Regelfall an ein Zentrum für Lippenkiefer-Gaumenspalten und kraniofaziale Anomalien. Danke für die Aufmerksamkeit. Applaus